Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zur mittlerweile vierten Folge unseres neuen FAZ Digitech Podcast. Hier wollen wir über die interessanten Themen unserer Zeit sprechen, über Supercomputer, künstliche Intelligenz, die neuesten und schicksten Handys, auch Autos, die schon teilweise alleine fahren können. Mein Name ist Alexander Armbruster, ich bin Wirtschaftsredakteur der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und mit mir am Mikrofon sitzt unser Chefredakteur für Digitales, Carsten Knob. Hallo Carsten.
Hallo Alexander.
Jetzt steht demnächst ein Geburtstag an.
Am 18. Juli.
Ein sehr prominenter. Und zwar wird der Computerkonzern Intel 50 Jahre alt, was ja für so ein Unternehmen in dieser Branche ein relativ hohes Alter ist ja fast so alt wie du, wenn ich es richtig im Kopf habe.
Danke, Alex. Ja, in der Tat. Ich bin ein Schnapsjünger, immerhin. Also an meinem 50. Geburtstag kann ich mir dann im nächsten Jahr Gedanken machen. Intel muss es jetzt schon machen und wird aus dem Anlass 1500 Drohnen in den Himmel steigen lassen, die ein Ballett aufführen und sich dabei irgendwie miteinander unterhalten und Formationen am Himmel bilden und so mehr oder weniger autonom durch die Gegend fliegen. Das wird gewiss spannend. Auf der CeBIT in Hannover konnte man dazu schon einen kleinen Vorgeschmack sehen.
Und auch mit Sicherheit eine großartige Show, die die ganze Welt so mitverfolgen wird, weil das möglicherweise sogar vor 50 Jahren, auch wenn es eine lange Zeit ist, niemand erwartet hat. Kannst du dich denn noch erinnern, wie das damals eigentlich begann mit Intel?
Also natürlich nicht mehr an die Zeit, an der es mit Intel begann, aber an die Zeit, an der es für mich ganz persönlich mit Intel begann, natürlich schon. Und die Erfahrung teile ich bestimmt mit vielen unseren Hörern, weil irgendwann, als der Personalcomputer seinen Siegeszug in die deutschen Häuser und Wohnungen hielt, musste man sich ja plötzlich mit völlig neuer Technik befassen. Also vorher beim Autoquartett waren vielleicht noch PS und Höchstgeschwindigkeit wichtig gewesen. Jetzt ging es plötzlich um Taktraten und Speichergrößen und den Namen des Chips, der dann da in diesem Computer drin steckte. Und gut, meine Zeit mit dem PC hat mit einem 286er-Chip von Intel angefangen und kaum hatte ich das Ding für viel Geld meinen Eltern aus den Rippen geleiert, brauchte man dann ja schon den 386er.
Mit dem ich, glaube ich, gestartet bin, wenn ich es richtig im Kopf
Angeber.
Habe.
Und dann sind wir, dann kam der 486.
Obwohl ich viel jünger bin als du. Ne?
Ja,
ich hätte wahrscheinlich eigentlich eher
also
einen 486er
haben müssen. Hast du dich über den Tisch ziehen lassen, glaube ich, damals.
Ich hatte noch keine Ahnung davon.
Ja, oder du hast einen Gebrauchtcomputer bekommen. Also wie auch immer, jedenfalls kam dann der Pentium, der ja ein riesiger Marketingerfolg war. Und dann sah man mit seinem 486er wieder alt aus und ja, also über eine ganz, ganz lange Zeit hinweg war der Computer, den man zu Hause stehen hatte, wirklich alle zwei Jahre veraltet und zwar wirklich radikal veraltet. Interessant ist, dass sich das ja so ein bisschen verändert hat, interessanterweise.
Ja, bevor wir darauf zu sprechen kommen, wollte ich vielleicht noch einmal einen Blick zurück in die Geschichte werfen. Sicher kann sich jeder noch erinnern, was auch für Intel steht, dieser Werbespruch Intel Inside. Also es war auch nicht nur so, dass der Computer sich verbessert und beschleunigt hat, sondern es war doch, wenn ich es richtig erinnere, tatsächlich so, dass eigentlich auch Intel wirklich das Maß aller der Dinge war. Und es gab vielleicht noch ein, zwei
Advanced Micro Devices mit seinen Fabriken in Dresden natürlich aus lokalpatriotischer Sicht auch immer noch einen Blick wert gewesen und immer wieder auch in Jahren tatsächlich mal so für ein paar Monate besser als ein Intel Chip, das kam durchaus vor. Intel Inside, die Werbekampagne ist 1991 gestartet worden und ja, also das Sie war der
doch auch schon eine Weile
das war der Beginn für wirklich das goldene Intel Jahrzehnt damals. Aber du hattest mich ja auch sozusagen nach den Anfangsjahren von Intel gefragt, als ein Gordon Moore und ein Robert Noyes, Moore als Chemiker und Noyes als Physiker das Unternehmen 1968 gegründet haben, war es erstmal ein Speicherchip-Unternehmen und hatte gar nicht was mit diesen Central Processing Units, diesen CPUs zu tun, die das Herz eines Computers steuern. Das kam ja später dazu, weil in der Geschichte von Intel kann man eben auch sehen, wie sehr sich auch so ein Konzern permanent neuen Trends anpassen muss und auch sein Geschäftsmodell immer wieder disruptieren muss.
Denn gleich, wenn ich das einfügen darf und auch nochmal auf die zwei Personen, vor allen Dingen auf Moore kommen darf, er auch einen ziemlichen Weitblick schon hatte. Er kam ja damals aus einer Gruppe, die ursprünglich im Silicon Valley mal die Verräterischen Acht hießen, die eigentlich mal ursprünglich ein Unternehmen namens Fairchild Semiconductor gründeten und eben wirklich in der Aufbauphase des Silicon Valley mit dabei waren. Von dieser Gruppe hängen Bilder in Büros. Ich erinnere, dass ich mal vor einiger Zeit am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz war. Der Mann, der dort Deep Learning macht, hat das groß in seinem Zimmer hängen und sagte dann, das sind so seine Vorbilder, das sind die, die für Unternehmertum stehen, die für einen Aufbruch stehen, die ganz anders herangehen wollten, als die doch eher auch ein bisschen staatsorientierte, abhängige, vielleicht auch amerikanische Ostküste. Und einer von denen war eben Gordon Moore, der dann Intel gegründet hat, der Fairchild Semiconductor verließ, Intel mitgegründet mit hat.
Genau.
Und dann ein berühmtes Gesetz, was nach ihm benannt ist, aufgestellt hat.
Moore's Law. Ja. Fairchild ist so eine Geburtsstätte für, ja, also das ist der Anfang von vielem, was dann später im Silicon Valley neu entstanden ist. Ganz ähnlich wie Hewlett-Packard natürlich auch, muss man schon auch in diese Reihe mit reinstellen. Und Fairchild ist im Valley legendär. Wer mal Spaß hat, sich da einzulesen, wird eine ganz spannende Geschichte neu lernen, wenn man von Fairchild vorher noch nichts gehört hat. Ja, und dieser Gordon Moore in der Tat, der hat schon vor der Gründung von Intel, 3 Jahre vorher, in einer Fachzeitschrift, die heißt Electronics oder die hieß Electronics, einen Text geschrieben, den man in der Zeitschrift kaum finden konnte und der auch einen wenig journalistischen Titel hatte. Also du und ich würden die Überschrift anders formulieren heute als Zitat, mehr Komponenten in integrierte Schaltkreise packen. Das ist nämlich die Überschrift über diesem Text.
Das wahrscheinlich auch eine ziemlich genaue Inhaltsangabe war dessen, was...
Genau darum ging es, nämlich also in dieser Ursprungsfassung im Moore's Law, dass sich jedes Jahr die Zahl der integrierten Schaltkreise, die auf ein Stück Silizium passen, dass sich das verdoppeln würde. Und das hat auch über lange Zeit gegolten. Später hat Gordon Moore die Zeitspanne so ein bisschen verändert auf 18 bis 24 Monate. Aber so im Großen und Ganzen hat das über Jahrzehnte Bestand gehabt. Und er hat das nie als Gesetzmäßigkeit oder so oder als besondere Regel verstanden, sondern einfach nur als Beobachtung. Ist auch ein eher bescheidener Mensch gewesen, der Gordon Moore. Und ja, also spannend, was daraus geworden ist. Moore's Law, jeder kennt's.
Was zwei für jeden Verbraucher tolle Folgen hatte. Einmal wurden die Computer und werden sie immer schneller. Und zum Zweiten, das wird bei dem Ganzen gelegentlich vergessen, werden sie auch immer billiger. Technik ist, du hast es ja vorhin schon gesagt, früher für einen eher großen Geldbetrag nur haben gewesen. Der erste PC im eigenen Zimmer, ich kenne das auch. Heute ist das Ganze man könnte fast sagen, ein Bruchteil
dessen. Massenware. Ist auch überhaupt nicht mehr also früher hat man tatsächlich ja noch im Kollegenkreis darüber gesprochen, dass man einen neuen PC angeschafft hat. Heute erzählt es niemand mehr, wenn man einen neuen Laptop oder so kauft, das interessiert keinen Menschen. Das ist wirklich eine Massenware der Gegenwart geworden und in jedem Kinderzimmer steht heutzutage ganz selbstverständlich ein Laptop, der extrem leistungsfähig ist. Und ja, das ist Auswirkung einer Exponentialfunktion, weil genau das hat der Gordon Moore da ja beschrieben. Und wenn man über Exponentialfunktionen eine Sekunde nachdenkt, dann bleibt einem ja wirklich der Atem stehen. Und in einer Zeit leben zu dürfen, wo man die Auswirkungen derselben auch wirklich im Positiven miterleben darf, ist schon faszinierend, kann man auch dankbar für sein.
Dass das alles mit auf Intel zurückgeht und mit auf Gordon Moore, haben heute wahrscheinlich gar nicht mehr so viele Leute im Kopf. Denn trotz dieser, man kann ja sagen, sehr beeindruckenden Erfolgsgeschichte, die dieses Unternehmen hingelegt hat, ist der Name heute nicht mehr in der allerersten Reihe. Es gibt Unternehmen, die wie Google, Facebook, Amazon, über die viel häufiger gesprochen wird und die irgendwie sehr im Vordergrund stehen, die auch sehr viel jünger sind. Ich habe mal nachgesehen, Intel ist in einer Hinsicht nicht komplett abgehängt. Schätz mal, was sie an der Börse wert sind gerade.
Oh, du stellst Fragen. Ich weiß, dass sich der Aktienkurs in den vergangenen 12 Monaten wieder deutlich, deutlich erholt hat. Ich glaube, plus 50% oder so. Aber ich bin mir sicher, dass du den Börsenwert genauer kennst als ich.
Es sind 260 Milliarden Dollar, das ja sogar in diesen Zeiten viel Geld ist. Und der Aktienkurs hat tatsächlich ungefähr den Stand fast erreicht, den er sogar mal während der Dotcom-Blase erreicht hatte. Also der Name ist vielleicht ein Stück in den Hintergrund gerückt, aber so klammheimlich ist es doch eines der wertvollsten Unternehmen der Welt geworden wieder und auch nach wie vor, dass das sich durchaus sehen lassen kann.
Unsere Hörer und Leser werden sich jetzt gerade fragen, ey, warum ist denn das so? Warum geht's denen denn plötzlich wieder so gut? Welche Zukunftshoffnungen werden denn da bewertet? Ist auch ganz interessant. Auf der CeBIT in Hannover hatte ich auf der Bühne auch einen Intel-Manager, der eine Präsentation gehalten hat und da ging es lustigerweise überhaupt nicht mehr um Personal Computer und das, was irgendwann mal mit dem IBM-PC seinen Ausgang genommen hat. Es ging um die Cloud, um Artificial Intelligence, also künstliche Intelligenz. Es ging um Edge Computing, also
da sagst du mal kurz, was das ist.
Rechenleistung, die in der Maschine, in dem Auto, das Pferd vorhanden ist und wo vieles, vieles schon an Ort und Stelle berechnet wird, bevor es über irgendein drahtloses Netz an ein Rechenzentrum in der Cloud weiterverarbeitet wird, einfach um Reaktionsgeschwindigkeiten zu erhöhen und das Netz zu entlasten. Das ist so ein
und um Sicherheit zu gewährleisten, auch wenn mal solchen Systemen viel Verantwortung übertragen wird, oder? Dass sie nicht.
Ja, da greift alles so ineinander, ja, Latenzzeiten verringern. Das ist die Art und Weise, wie in diesen Netzwerken der Zukunft gerechnet wird, ja. Und da positioniert sich Intel mit seinem Chip Programm jetzt und in der Zukunft halt genau in diesen Markt rein, auch über Zukäufe. Und das kommt an der Börse wohl ganz gut an. Ja. Und wir kaufen da auch in diesem Kontext Unternehmen zu. In Deutschland ist das israelische Unternehmen Mobileye ganz bekannt. Die machen so Sensoren, die Autos dabei helfen, sich also in Anführungsstrichen zu sehen und dann irgendwann teilautonom oder autonom durch die Gegend zu fahren. Und man sieht schon, das hat wirklich was damit zu tun, dass Intel Teil des kompletten digitalen Lebens werden will und nicht nur in irgendeinem Kasten drin stecken will, zumal sie den Sprung in die Welt der Handys nicht geschafft haben und auch
gar nicht versucht haben, oder?
Ja, naja, also man hat schon gehofft, da mit Atom-Chips, vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch an den Markennamen, die waren häufig in diesen kleinen Netbooks verbaut, die auch mal eine Weile Mode waren. Und so einer Prozessorlinie da in diese kleineren Geräte reinzukommen, aber die hatten gegen die Chips von ARM, diesem britischen Unternehmen, gar keine Chance und auch nicht gegen Qualcomm und also ARM, diese ARM-Technologie steckt letztlich in den Apple-Chips drin und dann der amerikanische Hersteller Qualcomm ist da auch immer besser gewesen als Intel und da haben die schon ordentlich Federn gelassen, ne? Also PCs haben wir schon drüber gesprochen, GAN, aber diesen neuen Trendthemen nicht dabei, deswegen hat die Aktie auch echt einige Nackenschläge erlebt. Und jetzt fächert sich das so ein bisschen auf. Und sie haben immer wieder Irrungen, Wirrungen dabei. Ja, es ist auch wie im echten Leben. Kaufen sie mal ein Sicherheitsunternehmen und das funktioniert dann auch nicht so. Und dann müssen sie das wieder loswerden. Und zumal interessanterweise der Kauf von McAfee damals hat jetzt auch nichts daran geändert, dass sie das ausgerechnet das Jahr ihres 50. Geburtstags mit einem furchtbaren Skandal beginnen mussten.
Mit einer Lücke, über die FAZ titelte, größte Sicherheitslücke aller Zeiten. Die Stichworte sind Meltdown und Spectre und es ist sogar auch direkt im Januar passiert.
Ja, das war kein guter Start ins Jahr. Und das hat die Leute wahnsinnig aufgeregt, weil jeder Nutzer ja irgendwie plötzlich sich fragen musste, hallo, mein PC, wann kommt das Update? Ja, muss das sein?
Und man sich auch fragte, ob es alleine mit einem Software-Update überhaupt zu lösen ist.
War lange umstritten. Außerdem wollte man natürlich wissen, was da los war. Das war für unsere Zugriffsraten bei Fastnet gleich zum Jahresanfang natürlich toll. Für Intel jetzt weniger schön. Aber wie ein Blick auf den Kurschart, den du jetzt im Moment hier vor dir liegen hast, zeigt, war das für die Börse jetzt kein besonders lang anhaltendes Problem. Also die scheint wirklich unterstellen, dass sie das komplett ausgeräumt haben.
Ja, beziehungsweise, dass es dann doch vielleicht nicht so gravierend war in den praktischen Folgen, die jeder im Alltag.
Wobei das Thema selbst natürlich spannend bleibt. Ja. In dem Moment, wo diese Chips, ob die jetzt von Intel kommen oder irgendjemandem anderen, überall mitfahren und auch lebenswichtige Entscheidungen mittreffen und in allen möglichen Gerätschaften Einzug halten, wo sie halt bis jetzt noch nicht drin sind, sollten sie besser sicher sein. Viele sagen, der Fehler liegt darin, dass sie von Grund auf nicht mit dem Gedanken an Sicherheit konzipiert werden. Also dass der Anfangsgedanke sogar sein müsste bei der Entwicklung von Hard- und Software der Zukunft. Und sehr viele beklagen, das sei noch im nicht ausreichenden Maße der Fall. Da muss die Industrie, wenn das zutrifft, wirklich nachbessern.
Wobei man ja auch andererseits wahrscheinlich zugutehalten kann, dass im Nachhinein immer schnell oder leicht gesagt wird, das hätte man sehen können oder sehen müssen, ob das zum Zeitpunkt der Erfindung dann wirklich so weit schon gewesen ist oder ob man das mitdenken kann. Wir haben ja
den großen Rückweg schon. Das ist so wie zu Hause. Ja. Das ist so, ich hab's dir doch gesagt. Und in Amerika heißt sowas Monday Morning Quarterback, weil dann, wenn montags alle ins Büro kommen, nach den Spielen, Footballspielen, am Wochenende ist natürlich jeder besser weiß. In Deutschland müsste das dann in eine Fußballanalogie gegossen werden, aber wir alle erleben das ja auch im ganz normalen Privatleben oder auch im Berufsalltag. Hinterher ist man nun mal schlauer, ja. Keine Frage. Der Punkt ist, was man dann wirklich daraus lernt. Es geht ja nicht darum, sich dann einfach nur gegenseitig vorzuhalten. Immer, ne, habe ich dir das gesagt, und nie machst du das und das, ja. Das ist ja immer, sind ja die gefährlichen Situationen zu Hause. Entscheidend ist, dass man was dran ändert. Und ich hoffe, dass die Intels dieser Welt begriffen haben, dass Sicherheit wirklich im Vordergrund von allem stehen muss, weil sonst das Vertrauen auch da weg ist. Das wäre fatal.
Die Börse hat
das Gefühl, dass es so ist.
Ja, sieht man auch. Also du hast schon gesagt, die Anleger scheinen das genauso zu sehen und zumindest momentan ist die Richtung ziemlich klar. Wie wichtig wird denn eigentlich das Chip-Geschäft für Intel künftig sein und bleiben? Und zwar auch vor dem Hintergrund, dass ja eine Entwicklung jetzt auch seit einer Weile eingesetzt hat, dass man ein bisschen weg dem Standard-Chip geht dazu, dass man für spezielle Anwendungen spezielle Chips designen möchte und dass auch immer mehr Unternehmen, ganz kleine Unbekannte, aber auch große wie Apple, Google, ihre eigenen Chips, Grafikkarten an denen basteln, wo zum Teil Intel einfließt. Aber ist das wo Intel stark mitmachen wird oder ist das
was meine Vermutung ist, dass Chips das für die absehbare Zeit, dass der Kern, die DNA und auch also wirklich das Herz von Intel in der Zukunft bleiben werden. Das ist das, was die können. Wenn man mal durch so eine Intel-Fabrik durchgeht, was ich mal machen durfte, das ist faszinierend, wie effizient und modern das ist. Das sind riesige Investitionen auch in diese Fabriken. Das muss man erstmal schaffen, so viele schaffen das nicht. Nun könnte der eine oder andere Hörer, der sich auskennt, sagen, naja, Moment mal, es gibt ja auch Auftragsfertiger, das stimmt, das gibt's. Kann man zum Beispiel auch in Dresden fertigen lassen, wenn man eine gute Idee hat für einen Chip, oder in Asien oder was weiß ich wo. Mein Verdacht ist, dass die Produktionsexpertise und die Entwicklung halt doch oft miteinander verzahnt sind und Intel da schon auch komparative Vorteile heben kann. Also die machen noch ganz schön lange vor allem Chips, die dann für eine größere Einsatzbandbreite taugen, richtig weit aufgefächert, mit ganz spannenden Anwendungen. In Hannover war auch von einem Chip die Rede, der so rechnet, wie wir in unserem menschlichen Gehirn rechnen und so. Da bin ich wirklich gespannt zu sehen, was da auf uns zukommt.
So dass du und wir denken, dass dieser 50. Geburtstag sicherlich nicht der letzte runde Geburtstag war, den Intel auch als eigenständiges Unternehmen feiern wird. Wir sagen herzlichen Dank dafür, dass Sie wieder reingeschaltet haben in unserem FAZ Digitech Podcast. Möchten auch gerne noch einmal
an die App erinnern mit dem gleichen Namen, FAZ Digitech, die wir ja zur Cebit auf den Markt gebracht haben.
Und in dem Sie alles das nachlesen können und auch noch vieles mehr, worüber wir hier miteinander sprechen.
Und da sind Sie auch noch ganz vorne mit dabei, denn diese App feiert erst ihren 4 Wochen Geburtstag. begleiten Sie uns einfach auf den nächsten 50 Jahren FAZ Digitech. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
FAZ Digitech.